Da sind wir wieder. Willkommen bei Money and More, dem Podcast von Brokervergleich.de, Folge 24. Mein Name ist Mario Hess und ich habe ein Gespräch im Gepäck, das ich bereits vor einiger Zeit aufgenommen habe, aber aus gesundheitlichen Gründen erst jetzt veröffentlichen kann. Nichtsdestotrotz hat das Thema nichts an Aktualität verloren. Es dreht sich um Zinsen und wie sich Anleger diese langfristig sichern können. Das geht zum Beispiel mit Anleihen. Richtig gehört, es geht um die Rückkehr der guten alten Anleihe. Ich habe mit Sebastian Hasenack von Solid West gesprochen und wir klären, wie ein Einstieg selbst mit geringen Beträgen gelingt. Außerdem geht es um Nachhaltigkeit, Schwellenländeranleihen und das Zinsjahr 2024. Zum Abschluss gibt es noch die Ergebnisse der Brokerwahl in diesem Jahr. Ab geht's! Wir sprechen heute mit Sebastian Hasenack von Solid West und unser Thema heute ist Zinsen, Anleihen und alles drumherum.
Ja, hallihallo, freue mich heute dabei sein zu dürfen. Sebastian Hasenack mein Name. Ich bin jetzt seit etwas über 4 Jahren bei der DLE Kapital AG in der Funktion, dass ich die Online-Vermögensverwaltung leiten darf. Habe davor ganz klassisch mal BWL, VWL studiert, eine Zeit lang eben im Fonds-Portfolio-Management in Luxemburg gearbeitet und dann so ein bisschen den Weg ins Digitale gefunden. Ich habe mal ein Startup gemeinsam mit Kollegen gegründet, auch eine Online-Vermögensverwaltung. Und mich hat der Kunde allerdings dann sehr gereizt und finde vor allem auch die Expertise und den Ansatz von DJE spannend. Insofern bin ich jetzt schon eine ganze Weile bei den Kollegen und da eben für alles, was sozusagen Online- und Vermögensverwaltung angeht, zuständig.
Ich würde heute mal mit einem aktuellen Nachrichtenzitat anfangen, das lautet: Die Stimmung ist derzeit nicht gut am Staatsanleihenmarkt. Würde man das unterschreiben?
Ja, definitiv. Wir haben natürlich eine Sondersituation mit Blick auf die Zinsstrukturkurve, dass wir am kurzen Ende sozusagen Beginn relativ hohe Notierungen sehen, die dann nach hinten hin abfallen. Das sehen wir im europäischen Raum, das sehen wir in den USA. Das ist natürlich immer erstmal eine grundsätzlich schwierige Situation. Das ist halt was man vor allem auch als aktiver Manager beobachten muss, wie verändert sich, wie bewegt sich die Zinsstrukturkurve, welche Rückschlüsse können wir ziehen auf die Weiterentwicklung, auf die weitere Kursentwicklung von Anleihen. Sicherlich ein spannendes Thema, auf das wir gleich nochmal kommen können. Insofern würde ich sagen, das kann man bedingt unterschreiben.
Die Zinsen steigen wieder, das lockt den Anleger. Anleihen sind wieder gefragt. Ist das ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben?
Ja, definitiv. Also ich nenne das ja auch ganz gerne mal back to normal. Ich meine, wenn man sich jetzt mal so die Entwicklung eines Leitzinses anschaut, vielleicht durchaus mal in einem längeren Intervall, wenn man sich mal so die letzten 20 Jahre vor Augen führt, dann haben wir relativ lange eine Phase gehabt, wo wir auf einem Level waren, wo wir jetzt wieder sind. Letzten Endes war das so mit Start der Euro-Krise, mit der Immobilienkrise 2008, wo es dann schlagartig talwärts ging mit den Zinsen und wir dann doch relativ lange eben auf dem sehr niedrigen, zum Teil negativen Niveau quotiert haben. Und jetzt sind wir in einem sehr kurzen Zeitraum, das muss man nochmal erwähnen, wieder gesprungen auf eben über 4%. Und spannende finde ich, kommt eben auch nochmal aus der Vermögensverwaltung, ist, dass bestimmte Kundengruppen, gerade neue Kundengruppen, jüngere Kundengruppen tatsächlich jetzt ein ganz neues Szenario vorfinden und dass die das Thema Zins, die das Thema Anleihe eigentlich gar nicht als Asset-Klasse so auf dem Radar hatten. Insofern glaube ich, müssen wir da auch tatsächlich gerade für jüngere Kundengruppen doch auch einiges erklären. Wie funktionieren Anleihen? Wie sind so die Systematiken? Was sind auch mögliche Risiken? Wie verhalten sich Anleihen über die Laufzeit? Ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge. Aber übergeordnet, um auf deine Frage einzugehen, würde ich das ganz gerne unter die Überschrift stellen, back to normal, weil einfach jetzt Systematiken, die wir eben kennen, also Korrelation, Aktien, Anleihen, all die Themen, die auch in der klassischen Portfoliolehre ganz, ganz wesentlich sind, wieder funktionieren, wieder da sind und insofern eben auch Themen wie zum Beispiel Multi-Asset, also das Thema Aktie und Anleihen Zusammenspiel gerade wieder eben da sind. Insofern, ich finde es ganz klasse und deswegen möchte ich da gerne die Überschrift stellen, back to normal.
Was machen wir mit den ganzen Anlegern, die in den letzten Jahren auf Anleihen noch gesetzt haben?
Gut, Das ist ein Thema, was du ansprichst. Wir hatten natürlich den Crash am Anleihenmarkt zuletzt. Und kommen wir eigentlich schon in diese Welt der Systematik. Also was passiert sozusagen, wenn Zinsen steigen, die Kurse fallen. Und das ist rapide passiert, eben in den letzten Monaten, ja, im Jahren jetzt schon ein Weilchen her. Aber da haben wir einen wahnsinnigen Crash gesehen am Anleihenmarkt. Der hat natürlich viele Bestands- bzw. Investoren, die eben verlustig gewesen sind, hart getroffen, gar keine Frage. Man muss vielleicht dazu sagen, dass natürlich auch gerade im Anleihensegment viele professionelle Investoren beteiligt sind, die auch mit einem entsprechenden Anlagezeitraum eben solche Produkte oder solche Anlagevehikel kaufen, Pensionskassen, Stiftungen und so weiter, die dann eben aber auch Anleihen oft bis zu einer Endfälligkeit halten. Das heißt, auch wenn eine Aktie eben durch eine Veränderung des Zinsumfeldes auf der Kursseite unter Druck gerät, dann nähert die sich eben zum Ende der Laufzeit wieder der sozusagen der 100% oder der 100 Euro, je nachdem wie sie quotiert ist, dem Ausgangswert sozusagen an. Das ist das Thema der Zinssensitivität. Und daher ist natürlich ein Crash am Anleihenmarkt auf der Kursseite natürlich erstmal ein riesengroßes Problem, mit Blick aber eben auf die Investorengruppen vielleicht dann weniger schlimm, mit Blick eben auf eine Endfälligkeit.
Wie sieht es denn aus? Kann ich denn vielleicht mit neuen Anleihen auch vergangene Verluste wieder wegmachen?
Wenn man natürlich dann ausgestiegen ist, wo eben entsprechend, also auf der Anleihenseite Verlust, wenn man ausgestiegen ist, hat man natürlich Verluste realisiert. Das ist dann so. Das Zinslevel ist natürlich aktuell schon wirklich im Vergleich eben zu den letzten Monaten wahnsinnig attraktiv. Da sehen wir ja fernab von den zum Teil ja auch synthetisch produzierten Angeboten, die wir so im Tagesgeld-Festgeldbereich sehen, sehen wir auf Ebene der Unternehmensanleihen, auch der Staatsanleihen super interessante Renditelevel, die man jetzt natürlich einloggen kann. Wo man sagt, alles klar, das ist toll, der Coupon ist irgendwie jenseits der 4%. Das ist was, das sichere ich mir jetzt für eine gewisse Zeit, steige ein und partizipiere dann entsprechend über mehrere Jahre hinweg eben an dem jetzigen Rendite-Level ist. Insofern dieses Konzept des Einloggens, also ich nutze jetzt sozusagen dieses Level, was wir haben auf der Renditeseite, steige jetzt ein und habe dann entsprechend auch diese Anleihe für die entsprechende Laufzeit mit dem dann zugesprochenen Coupon. Du sprachst gerade das Thema an. Wie ist denn die Nachfrage? Also wie ist denn so das Verhalten auf der Anleihenseite? Das ist super interessant. Ich habe mir vielleicht ungewöhnlich für einen Asset Manager, aber da wir uns eben auch mit unseren Kunden intensiv beschäftigen oder mit dem Marktumfeld, in dem sich unsere Kunden bewegen, wir haben uns mal so Google Trends angeschaut. Ne? Da sieht man halt, wie viele Leute googeln denn gerade zum Beispiel Festgeld, zum Beispiel Tagesgeld, zum Beispiel Anleihen. Jetzt erzähle ich dir keine Neuigkeit, das weiß ich. Ihr macht das Thema Tagesgeld, Festgeld schon seit vielen, vielen Jahren sehr gut. Aber was ich spannend fand, dass auch ein Suchwort wie die Anleihe doch stark nach oben gekommen ist. So in der letzten Zeit, mit Blick auf die letzten 12, 18 Monate, hat sich dann da auch im Suchverhalten viel getan. Das ist für mich immer so ein Indikator, dass solche Dinge auch eben im Kundenkreis aufschlagen. Um das Ganze vielleicht mal mit ein paar Zahlen zu garnieren. Also was sehen wir gerade? Durchschnittliche Suchanfragen pro Monat mal für ein Tagesgeld irgendwie bei 165.000 Suchanfragen. Die Anleihen sind immerhin, die waren nahe null, jetzt bei 14.000 Suchanfragen oder fast 15.000 Suchanfragen angekommen, also roundabout 10%. Und eben mit einer stark positiven Entwicklung, das finde ich ganz gut. Und tatsächlich, damit kommt halt eben wieder eine neue Asset-Klasse ins Spiel. Die Möglichkeiten, die ich als Anleger habe, sind jetzt wieder vielfältiger geworden. Und ich sehe, dass die ersten Kunden eben entsprechend auch in diese Richtung schielen und sich informieren, Fragen dazu haben. Das sind Dinge, die wir beantworten müssen und auch gerne tun.
Wenn man da einhaken, wo es um die Fragen geht, die man dazu hat, weil ich fand Anleihenmarkt tatsächlich immer ziemlich schwierig, weil er in den letzten Jahren halt auch nicht besonders im Fokus stand. Da gibt es dann erstmal eine sehr, sehr große Auswahl. Es gibt die Notwendigkeit, da gewisse Beträge mitzubringen. Das ging nicht immer für Kleingeld. Was gibt es denn da an Tipps? Wie kann ich gut einsteigen? Wo kann ich einsteigen?
Ja, das ist genau die richtige Frage. Und tatsächlich sind die Unterschiede da groß. Also ich habe jüngst mir mal angeschaut, eben auch so in diesem Kontext, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten? Haben da mal Daten von dem Baader Bond Market uns angesehen, Verbindung mit Bloomberg. Das heißt, die Fragestellung war mal für mich, okay, wie viele Anleihen haben wir denn in Euro? Dann sagen wir jetzt mal, das sind jetzt 100%, alle, die ich da so habe. Dann habe ich mir weiter angesehen, wie viele Anleihen haben denn ein Emissionsvolumen größer 100 Millionen, dass auch eine gewisse Liquidität da ist. Dann bin ich noch bei 20%. Und dann habe ich mir angeschaut, wie viele davon haben sie eine Mindestanlage, die unter 100.000 Euro ist. Muss man dazu sagen, viele Anleihen, die emittiert werden, werden eben für institutionelle Investoren emittiert, für Fonds, Pensionen und so weiter und sind dann oft mit so einer Mindestanlagesumme gekennzeichnet von 100.000 Euro. Wenn ich jetzt schaue, was ist denn da drunter für mich zu finden, dann lande ich noch genau bei 7,6% der Anleihen, immer jetzt hier Unternehmensanleihen geblickt, die ich als Privatinvestor kaufen kann. Also es ist wirklich deutlich weniger als das, was sozusagen am Markt mal grundsätzlich verfügbar ist. Und bei diesen 7,6% oder davon muss man dann auch noch schauen, weil viele Unternehmen sparen sich den regulatorischen Aufwand, Anleihen mit den entsprechenden Dokumenten auszustatten, dass sie auch im Endkundenvertrieb landen dürfen. Da wird eben zwischen dem professionellen und dem Privatinvestor differenziert. Und da kann man sich eben bei der Emittierung von Anleihen zum Teil die Sache etwas einfacher machen. Insofern ist es leider tatsächlich so, und das sehe ich auch als Mangel, den muss man meines Erachtens auch adressieren, dass eben nur ein kleiner Teil der Anleihen, die am Markt verfügbar sind, für Endanleger tatsächlich funktionieren. Und insofern ist dieser Intermediär an der Stelle, der Vermögensverwalter, der Fonds, vielleicht auch das ETF, welches Vehikel auch immer, schon hilfreich, um entsprechend gut und günstig und richtig in Anleihen zu investieren. Und du sprachst gerade an, was sind so die Kriterien? Jetzt sagen wir mal, wir haben die perfekte Welt und jeder Investor kann auch in alle Anleihen investieren. Stellen wir das einfach mal ceteris paribus hin. Was sind Kriterien, die wir uns anschauen, wenn es darum geht, eine Anleihe zu finden, zu filtern, zu selektieren? Also wir haben da eigentlich so acht Themen. Wir schauen uns natürlich, oder acht Kriterien, wir schauen uns natürlich den Emittenten der Anleihe an, speziell natürlich im Bereich der Unternehmensanleihe eine ganz wichtige Sache. Was ist das für ein Unternehmen und so weiter? Welche Verzinsung hat die Anleihe? Wie steht die im Verhältnis zur Bonität? Also, ne, was hat das Unternehmen dahinter liegen für eine Bonität? Und da geht es ja dann schon auch sehr tief in die Bilanzanalyse letzten Endes rein des Unternehmens, dessen eben diese Anleihe begibt. Ne? Also für wie viele Jahre? Sind das 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre? Wie schätzen wir sozusagen die Unternehmensentwicklung ein? Da geht es dann auch um Themen, die eigentlich auch sehr nah sind bei der Aktienanalyse. Also finden wir das Unternehmen grundsätzlich gut oder schlecht? Hat das die Möglichkeit, eben dieses Kapital, den Kapitaldienst eben zu leisten für die Anleihe? Ja, nein. Das heißt, das Thema Laufzeit ist eine wichtige Sache. Ich hatte es vorhin schon gesagt, das Thema Liquidität, Handelbarkeit. Wie groß ist das emittierte Volumen? Gibt es einen entsprechenden Sekundärmarkt für die Aktie? Eine wichtige Sache. Die Einordnung der Währung. Da muss man sich als Investor klar sein, will ich vielleicht ein Dollarrisiko mit oder eine Dollarchance mitgehen oder nicht? Oder auch eben andere Fremdwährungen aufnehmen. Dann natürlich die ganzen Themen, die sich sozusagen gliedern unter dieses Kapitel Unternehmensanalyse. Also wie ist die grundsätzliche Verschuldungssituation? Wie sieht die Substanz aus? Haben wir eine Cashflow-Stabilität und so weiter? Also die Themen, die letztlich ein Aktienanalyst auch nimmt, das sind Dinge, die schauen wir uns an, packen das in so eine Art, oder nicht nur in so eine Art, sondern es ist ein dreistufiger Prozess, der sozusagen dieses Screening vorhält. Dann geht es in diese Fundamentalanalyse rein, schauen uns das Unternehmen an. Und dann kommt sozusagen das Thema Portfolioaufbau, weil man kauft dann meistens nicht nur eine Anleihe, sondern versucht ja ein Portfolio zu strukturieren, dass man eben auch eine Diversifikation hat, also Effekte hat, positive Effekte hat eben im Zusammenspiel. Da geht es dann darum, wie gewichtig welche Anleihe, welche Gesamtduration hat mein Portfolio. Duration ist so eine Kennzahl, wo viele, auch gerade der neueren Kapitalmarktteilnehmer, gar nicht so genau wissen, was ist das eigentlich. Also da geht es sozusagen um die Laufzeit eines Portfolios. Das heißt, ich schaue mir mal alle Anleihen an. Die eine läuft vielleicht 1 Jahr, die andere läuft 4 Jahre. Und so weiter. Und wie sieht jetzt so dieser Mittelwert aus? Das ist sozusagen dann die durchschnittliche Duration. Die Risikodiversifikation ist sicherlich noch ein wichtiger Punkt. Also, wo gehe ich vielleicht mal in eine Anleihe rein mit einem etwas höheren Coupon, gehe damit aber auch ein höheres Risiko ein? Und wo mache ich sozusagen eben Safety First? Das leiten wir dann meistens auch ab, eben durch unsere Eigenanalysen. Ich sag mal, klassischerweise würde das jetzt ein Privatinvestor über ein Rating machen können. Also, das sind so diese klassischen Themen wie von Standard & Poor's, also von AAA bis eben Non-Investment Grade eben runterskaliert oder Junk wäre es dann in dem Fall, ne, wo man dann wirklich in die super hohen Renditen geht, aber mit einem wahnsinnig hohen Ausfallrisiko. Da muss man schauen, wo man sich findet und was zu einem passt. Und dann baut man sich das Portfolio entsprechend auf, ja.
Ja, die Frage nach dem Risiko haben wir jetzt praktisch schon mit dem Thema hier abgehakt. Danach wäre jetzt eine Frage Anleihe oder Anleihe-ETF?
Das ist natürlich eine spannende Frage. Jetzt weißt du, dass ich aus einem aktiven Haus komme. Aber lass uns mal hinschauen, was das tatsächlich bedeutet. Wir sehen, dass sich natürlich eben gerade Dinge, jetzt haben wir es zuletzt massiv gesehen, eben auch stark verändern können mit Blick auf das grundsätzlich volkswirtschaftliche Umfeld und dass das eben auch eine hohe Auswirkung haben kann auf eben eine Anleihenselektion. Insofern glauben wir, dass wir eben mit vor allem unserer Unternehmensanalyse einen Value Add, also einen Mehrwert für unsere Kunden bringen können, indem wir da tatsächlich nicht vorgehen, wie es vielleicht ein Index oder eine, ich sag mal, vollständig quantitative Lösung macht, also nur nach mathematischen Kennzahlen sozusagen Dinge filetiert, sondern wir versuchen eben eine Ecke tiefer zu gehen und versuchen auch unseren Ausblick für die Unternehmung mit einfließen zu lassen. Und wenn wir sehen, dass sich da Dinge negativ verändern, dann werden wir als aktiver Manager entsprechend auch aktiv. Das ist sozusagen ja da, glaube ich, im Vergleich jetzt mal zu einer ETF-Allokation auf Anleihen der größte Unterschied, dass wir eben versuchen, da positiven Einfluss zu haben in das Gesamtportfolio und wir optimieren schlussendlich eigentlich immer nur dieses Thema Chance-Risiko-Verhältnis. Immer gepaart mit einer gewissen Duration, also mit einer gewissen Laufzeit, die wir eingehen dafür. Ich kann da auch mal so ein paar Zahlen nennen, wenn wir uns das mal so auf dieser Dreier-KPI-Logik anschauen, dann haben wir eben entsprechende Rendite, also eine Ablaufrendite, das richtige Wort, von etwas über 5% bei einer Duration von etwas über 3 Jahren und einem Rating von AA+. Das ist jetzt mal so, wie wir aktiv ein Portfolio momentan zusammensetzen. Man muss immer dazu sagen, das ist ein Ist-Zustand und das ist eine Chance auf eben diese 5% Rendite. Anleihen bewegen sich, der Kurs, der steigt und der fällt, je nach Entwicklung der Parameter. Aber dann hat man mal so ein grobes Verständnis dafür, wo man liegen kann. Und man muss immer, das ist ganz wichtig, diese drei Kennzahlen im Verhältnis verstehen, wenn man über Anleihen redet. Also welcher Coupon oder welche Ablaufrendite, welche Laufzeit gehe ich ein? Und entsprechend, welches Rating oder welches Risiko habe ich mit Blick auf die Investition? Und ich glaube, wenn man sich diese drei Dinge anguckt, dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, wie so ein Portfolio aufgesetzt ist.
Kommen wir mal zu einem Thema, das uns derzeit ein bisschen treibt. Das sind Anleihen, die ESG-Kriterien erfüllen. Da hätten wir momentan auch solche Schlagwörter wie Green Bonds oder Blue Bonds. Seit wann ist denn der Anleihenmarkt denn bitte bekannt für Innovation?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube natürlich einfach gegeben der Tatsache, dass wir oder viele professionelle Investoren verpflichtet sind oder auch Intermediäre verpflichtet sind, Kunden zu fragen, ob der Wunsch besteht, nachhaltig zu investieren. Das hat natürlich gerade in der Produktlandschaft für Furore gesorgt, so sage ich es, nenne ich es mal. Das heißt, jeder Kunde, der sich jetzt mit Geldanlage beschäftigt, zu einem Anbieter kommt, der kriegt erstmal die Frage gestellt, soll man für dich Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen? Und daraus hat sich natürlich ganz viel entwickelt und ganz viele neue Themen und Produktlinien dann auch eröffnet. Und ich glaube, in dem Zuge eben entsprechend auch auf der Anleihenseite. Plus, man hat natürlich im institutionellen Bereich ganz klare Vorgaben, wo eben bestimmte Regeln eingehalten werden müssen, weil sonst eben nicht investiert werden kann. Insofern treibt das natürlich auch nochmal die Produktentwicklung stark voran. Ich nenne das immer so gerne Business Development by Regulator, was wir da so sehen in dem Markt. Jetzt kann ich aber mal vielleicht auch hier nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie gesagt, auch wir müssen eben diese Frage stellen seit August letzten Jahres. Wir haben jetzt viele tausend Datenpunkte, wo eben Kunden dann mal so durch dieses Onboarding durch und diese Frage beantwortet haben. Per jetzt ist es so, dass 17% der Kunden auf diese Frage positiv reagiert haben. Das heißt, 17% haben sich für Nachhaltigkeitskriterien interessiert, der Rest nicht. Also insofern sehe ich, dass auf Ebene von Privatkunden die Nachfrage oftmals nicht so hoch ist, sehen dann eine gewisse Korrelation in der Altersstruktur. Aber vom Prinzip her, ich glaube, ist dieses Thema Nachhaltigkeit und eben Innovationskultur oder getriebene Innovationskultur durch Nachhaltigkeit sicherlich ein Thema, was durch den Regulator angeschoben worden ist. Von Kundenseite sehen wir es einfach, das ist jetzt mal mein subjektives Bild tatsächlich noch nicht.
Sonst hätte ich gesagt, gefühlt Tendenz steigend.
Ja, ich bin gespannt. Also ich kann mir gut vorstellen, das ist zwar eine andere Diskussion, aber es passt vielleicht doch ganz gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da nochmal auch seitens der europäischen Regulierung ein Update geben wird, wie eben Nachhaltigkeit zu definieren ist. Weil aktuell ist es so, dass wir eigentlich keinen Standard haben und keine Skala, wo ein Kunde sagen kann, okay, das Produkt ist jetzt vielleicht grüner als ein anderes. Und oftmals sagen, es geht auch nicht immer nur um Grün, also es geht nicht nur um Umwelt, es geht ganz viel Soziales, vor allem auch Government, also Unternehmensführung, der ES und G, das sind drei Dinge, die da zusammenkommen. Alle drei Themen werden wichtig sein, für mein Gefühl, mit Blick in die Zukunft. Aber ich glaube, um Vergleichbarkeit zu schaffen, wird da sicherlich nochmal nachgeschärft werden müssen. Mein aktuelles ist so, jeder Anbieter kann sozusagen für die eigene Produktpalette in-house sein Schemata entwerfen. Damit haben wir im Haus sozusagen Klarheit geschaffen, aber ein Anbieter schaut sich ja nicht nur ein Haus, sondern dann eben viele verschiedene Produkte an und möchte diese miteinander vergleichen. Da fehlt leider Gottes noch die Basis für und ist dann recht mühselig sozusagen aus Sicht des Konsumenten.
Kommen wir zur beliebten Begriffe-Runde. Ich nenne einen Begriff und du sagst mir in ein bis zwei Sätzen, was dir spontan dazu einfällt. Ich würde beginnen mit dem Begriff Schwellenländeranleihe.
Spannende Ergänzung im Portfolio. Immer im Auge zu behalten, wie viel Risiko gehe ich ein für welche Chancen?
Begriff Nummer zwei, KI in Anlageprozessen.
Großes Thema, wenn wir in Zukunft viel sehen, könnte extra Konjunktiv eine eigene Produktkategorie werden.
Letzter Begriff ging gerade sehr durch die Medien, die 1-Euro-Anleihe.
Marketing-Gag.
Gut. Ansonsten würde ich jetzt mal zu einem noch etwas größeren Thema schwenken. Tja, zur Inflation. Derzeit sind wir bei 6,5% beim Jahr 2023. 2025 sollten wir laut EZB wieder bei 2% oder rund 2% angekommen sein. Ist die EZB auf dem richtigen Weg oder nicht?
Ich denke, die EZB ist auf einem guten Weg. Ich bin mit Blick auf die Inflation sehr gespannt, die das Erreichen eben dieser Zielinflationsrate von eben roundabout 2% ist richtig. Ich kann mir da aber allerdings wirklich, also den Trichter, den ich sehe, mit Blick auf die Inflation, der ist recht groß. Also das kann drunter gehen, meines Erachtens noch, ja. Hängt aber auch wahnsinnig stark von dem ab, was wir konjunkturell sehen werden. Und da, glaube ich, muss man ganz groß differenzieren zwischen der Eurozone, im Euroraum und beispielsweise in den USA. Also hier kann ich mir vorstellen, dass der Spread sozusagen größer wird, dass Europa größere Probleme hat, die bewältigt werden müssen. Und das hat natürlich nochmal immense Auswirkungen auf das, was wir auf der Inflationsseite hinnehmen müssen. Also mit Blick auf, ne, die Stellschraube ist ja immer, wo setzen wir den Zins an? Was können wir sozusagen aushalten und wo ist der Trade-off mit Blick auf die Inflation? Und da bin ich ganz gespannt, wie sich da so die nächsten Monate entwickeln werden. Also kann mir gut vorstellen, dass wir da tatsächlich nächstes Jahr doch deutlich mehr Friktionen sehen, als wir es dieses Jahr gesehen haben. Bin da ganz offen. Wir hatten dieses Jahr schon eigentlich mit einer schwierigeren konjunkturellen Situation gerechnet. Die haben wir jetzt so nicht. Aber mit Blick auf 2024, glaube ich, sind die Themen einfach nicht gelöst. Ja, insofern sind wir da verhalten vorsichtig und gehen nur sehr selektiv sozusagen vor in einzelne Gebiete, schauen uns einfach die Märkte sehr genau an, das Unternehmen sehr genau an. Und ja, tatsächlich, also ich glaube, der Spread zwischen Europa und USA wird größer werden mit Blick auf eben Zinsentwicklung, aber auch mit Blick auf das Thema Inflationsentwicklung.
Welche Krisen müssen wir denn bewältigen, damit 2024 ein gutes Jahr für Anleger wird?
Wenn das so einfach wäre, das wäre natürlich ganz wunderbar. Also auf der konjunkturellen Seite haben wir natürlich einige Hausaufgaben zu tun. Also da können wir in verschiedene Sektoren jetzt reinschauen, wo wir einfach sehen, dass andere Länder momentan gut laufen. Ich fasse es vielleicht mal zusammen. Man sieht, dass die großen Wirtschaftsbereiche sich momentan so in drei Geschichten differenzieren, die so ein bisschen den Fokus legen. Also wir haben USA, da sehen wir ganz viel Innovation gerade mit Themen wie zum Beispiel KI. Du sprachst es vorhin schon an. Da passiert auf der Innovationsseite viel. Wir sehen aber auch einen asiatischen Raum, wo wir einfach das Thema der Skalierung haben. Ja, also China skaliert. Das sind Skalierungsthemen, die wir da sehen. Skalierung ist natürlich immer mit Blick auf Marge, mit Blick auf solche Themen, ist das natürlich immer Wahnsinn. Wir sehen im europäischen Raum, und jetzt will ich es nicht schwarz malen, aber wir sehen natürlich Regulation. Ja? Also Europa reguliert, ja? Wenn ich das mal in diesen Dreiklang packe. Und ich glaube, da müssen wir anfangen, einfacher zu werden, simpler zu werden, mehr Chancen wahrzunehmen, ja, und Dinge nicht mit Blick auf Regulation und Bedenken und Diskussionen sozusagen klein zu halten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Vor allem, ehrlicherweise, wir sind sehr, sehr nah natürlich immer an der politischen Schnittmenge, dass wir es schaffen, den Binnenmarkt bei uns stärker nach vorne zu bringen, dass wir den grenzüberschreitenden Handel und die grenzüberschreitenden Dienstleistungsthemen vereinfachen. Da sehen wir viele Dinge, wo sich Europa schwierig anstellt im Vergleich eben zu anderen Wirtschaftsräumen.
Also weniger Regulation, mehr
Mehr Innovation,
Innovationsoffenheit.
absolut, absolut. Mehr Innovation, mehr Investition. Also das sind ja die Themen, ne? Ich meine, klar, jetzt wollen wir mal schauen, du sprachst es vorhin schon an, das Thema der Nachhaltigkeit, auch nachhaltige Energien. Wir haben, glaube ich, viele gute Ideen und viele Sachen, die auch global, glaube ich, gefragt sind. Jetzt müssen wir nur schauen, wie kriegen wir das hin, dass wir eben diese gute Ideen auch in gute Geschäftsmodelle transferieren und diese dann entsprechend monetarisieren, um hier wieder ein positives Momentum sozusagen zu generieren. Ich glaube, genau das ist es, positives Momentum. Das ist das, was fehlt. Und das kann man meines Erachtens durch richtigen Weichen dann auch wieder herbeiführen. Nur entscheidend, dass wir es tun.
Ihr habt 2 Minuten Zeit, Werbung für Solid Best zu machen. Wie kann ich denn bei Solid Best anlegen oder beziehungsweise Ihnen Anleihen?
Ja, dann vielen Dank für den Werbeblock. Genau, also bei Solid West ist vielleicht eine Besonderheit mit Blick auf das Thema der Anleihen, dass wir eben hochgradig in Unternehmensanleihen investieren und das auch direkt. Das heißt, wir investieren dann eben über Bruchstücke in einzelne Anleihen, haben halt einen sehr guten Marktzugang eben über unseren Handelsdesk, über unsere Abteilung innerhalb der DJE. Also dieses Thema mit den 107%. Da können wir als professioneller Investor natürlich sehr weit nach vorne gehen, managen das entsprechend aktiv, können die Risiken sozusagen im Auge behalten, Risiken auch steuern. Ja, und tatsächlich, glaube ich, ist dieses neue Produktangebot bei uns, also dann ab Mitte Oktober verfügbar, eben mit einer 100% Anleihenallokation mit Unternehmensanleihen, zum Teil Staatsanleihen, recht unique am Markt. Insofern werbe ich da gerne für und halte das auch persönlich für wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot mit Blick auf das aktuelle Kapitalmarktumfeld.
Wir sind auch schon gespannt, mal einen Blick darauf werfen zu können, wie das dann im Oktober, war es der Oktober? Ja.
Ja, Mitte, Ende
Dann wird,
Oktober, werden wir live gehen mit dem Angebot, genau.
wie das danach aussieht, wir sind gespannt. Und ansonsten bedanke ich mich für das Gespräch und wir sehen auch, dass Anleihen vielleicht in Zukunft wieder stärker frequentiert werden. Insofern ist das für alle, die am Kapitalmarkt investieren, interessant. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, Dankeschön, tschüss.
So, und nun, wie angekündigt, haben wir noch ein paar finale Daten zur Brokerwahl 2023. Die Brokerwahl ist beendet und die Resultate gibt es auf unserer Webseite. Wer reinblicken will, den Link finden Sie im Blog oder im Text unterm Podcast. Nun noch zu den Testsiegern. In der Hauptkategorie Online Broker des Jahres haben wir zum zweiten Mal nach 2016 Flatex ausgezeichnet. Und Flatex löst damit unseren Seriensieger, die Comdirect, ab. Apropos Seriensieg, als Robo-Advisor des Jahres prämierte brokervergleich.de 2023 erneut Whitebox. Viele Grüße in den Breisgau. Und zur Kryptobörse des Jahres wurde Bison von der Börse Stuttgart gekrönt. Das war's in aller Kürze. Danke fürs Zuhören und stay tuned.